Okay, wir wollen, mit einem Gebet anfangen. Lass uns miteinander beten. Großer Gott, allmächtiger Herr, du hast uns geschaffen, mit dir zu leben, mit dir zu gehen, Gemeinschaft mit dir zu haben. Wir haben es gebrochen, sind eigene Wege gegangen und durch Jesus Christus hast du uns zurückgeholt. Ich danke dir dafür, Herr. Vor allem, Herr, danke ich dir, dass du uns auch dein Wort gegeben hast, dass wir so viel lernen können, auch dich besser kennenlernen können, deine Wege erkennen. Schenke uns, Herr, bitte Einsichten darin. Öffne unser Herz, unsere Augen, unsere Ohren, ganz für dich da zu sein. Danke, Herr, für diese Zeit zusammen und für deine wunderbaren Worte der Wahrheit. Amen. Wir sind hier zusammen als Gemeinde des Herrn Jesus Christus. Wir sind alle zusammen, weil wir erlöst wurden, weil wir von Gott geliebt sind. Und weil wir von Gott geliebt sind, wollen wir lieben. Weil wir Gnade bekommen haben, wollen wir Gnade schenken, wollen wir gnädig sein. Das hört sich alles schön und gut an, aber wir sind auch Menschen, unvollkommen. Wir haben unsere Stärken und Schwächen, als Einzelne wie auch als Gruppe. Jeder hat auch seine eigene Geschichte. Und auch wenn wir sagen, wir haben Gottes Liebe bekommen, deshalb geben wir seine Liebe weiter, müssen wir, wenn wir ehrlich sind, zugeben, dass es nicht immer so einfach ist, Menschen zu lieben. Es ist nicht so immer einfach, ist, gnädig zu sein mit Menschen. Naja, mit manchen schon. Es gibt Menschen, die uns sympathisch sind, wo das kein Problem ist. Wenn mein Gegenüber mir sympathisch ist, dann ist es kein Problem für mich, ihn zu lieben, ihm Gnade zu schenken. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann kann das Überwindung kosten. Wir erfahren das immer wieder. Im Leben, ob wir hier sind oder im Alltag. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um, dass vielleicht Menschen sogar unsere Liebe ausnutzen? Oder die Gnade, die wir ihnen schenken? Es ist nicht immer so einfach. Es war damals auch nicht einfach und das war ein Problem mit den Thessalonichern, die wir heute ansprechen wollen. In den Briefen, in den Thessalonicher Briefen, ist es auffallend, wie oft Gott sie Paulus sie lobt für ihr Verhalten, für ihre Standhaftigkeit. Gott hat durch Paulus sie immer wieder ihnen immer wieder Mut zugesprochen. Doch es sind nicht nur positive Worte gefallen, sondern auch negative. Karl hat das schon angesprochen. Hier wird das Problem klar. Da sagt Paulus: Liebe Geschwister, im Namen unseres Herrn Jesus Christus fordern wir euch auf, euch von jedem Bruder fernzuhalten, der ein ungeordnetes Leben führt und sich nicht an die Lehre hält, die wir an euch weitergegeben haben und in der er, wie alle anderen auch, von uns unterrichtet wurde. Ihr wisst doch, wie ihr euch verhalten müsst, um unserem Beispiel zu folgen. Wir haben, als wir bei euch waren, kein ungeordnetes Leben geführt. Paulus sagt, in der Gemeinde gab es Leute, die ein ungeordnetes Leben geführt haben. Nun, wie man ein ungeordnetes Leben definiert, wird sich wahrscheinlich von Kultur zu Kultur ändern. Ja. wenn ich heute sagen würde, dieser Mensch, der führt wirklich ein unordentliches oder ungeordnetes Leben, was würde euch da einfallen, bildhaft? Im Haus sieht es chaotisch aus. Ja? Oder der schafft es nicht, seinen Kalender zu ordnen. Vergisst immer Sachen. Also mit Ordnung. Ist das so eine Sache auch bei uns, ne? Und da stellt man sich die Frage, was war das eigentlich damals? Was hieß für sie damals ein ungeordnetes Leben? In Vers 11 sagt Paulus es klar heraus: Wir hören, dass einige von euch ein ungeordnetes Leben führen und sich herumtreiben, statt einer geregelten Arbeit nachzugehen. Das heißt, sie haben gar nicht gearbeitet, sie wollten auch nicht arbeiten. Sie haben ihr Leben gefüllt mit anderen Sachen. Er sagt, das ist ein unordentliches Leben. Das geht nicht, sagt Paulus, ganz klar. Und das große Problem war, dass diese Menschen zur Gemeinde gehörten. Und mein Eindruck ist, dass sie eben auch sogar die Liebe der Gemeinde für ihre Zwecke auch benutzt haben. Das heißt, da sie keine Arbeit hatten, konnten sie nicht für ihr Leben sorgen und durfte die Gemeinde einspringen. Da habe ich mich gefragt, okay, woher kam diese Denkweise? Warum haben sie gedacht, die brauchen nicht arbeiten? Eine Möglichkeit, das hat Karl vorhin angesprochen, ist, die dachten, Jesus kommt gleich. Warum mühe ich mit Arbeit ab, wenn Jesus sowieso da ist? Aber es gab zwei Gedanken, die wirklich da sehr vorherrschend waren. In der Gesellschaft. Erstens war es in Rom und in Griechenland weit verbreitet, dass körperliche Arbeit minderwertig war. Ja, also nur für Menschen, die entweder Sklaven waren oder zu dumm waren, um ihren Kopf für irgendwas Sinnvolles zu benutzen. Das war gang und gäbe in der Kultur. So wurde auf Menschen herabgeschaut, die körperliche Arbeit gemacht haben. Das Zweite ist, es gab in Griechenland vor allem verschiedene philosophische Richtungen. Und es gab auch Leute, die immer unterwegs waren, um ihre Philosophien weiterzugeben. Also wandernde Philosophen. Und alle Philosophen, also gingen ihnen allen um die Frage, wie kann ein Mensch in seinem Leben Glück finden? Und dann, also alle hatten dieses Ziel, aber die gingen von verschiedenen Richtungen dahin und eine Richtung davon war, dass man einfach sich befreien muss von allem, was einen abhängig macht oder belastet. Wenn dich etwas anbindet, dann löse dich davon, denn darin wirst du Freiheit finden und da findest du auch dein Glück. Und so war für sie Besitz negativ, denn das bindet, das kann auch belasten. Das macht dich abhängig. Genauso Arbeit. Das macht dich abhängig. Du bist nicht mehr frei. Du musst was tun. Und viele Bedürfnisse haben sie auch verteufelt. Und sie sagen sogar, diese Menschen, so wie haben sie gelebt? Sie haben davon gelebt, dass sie andere sympathisch waren und ihnen mal Geld gegeben haben. Oder die haben auf der Straße gebettelt. Und sie haben, da kann man davon lesen, sie haben sogar in den Tempeln einfach geschlafen, da wo sie waren, auf der Straße, im Marktplatz. Ja, das konnte man nur in Griechenland tun, hier in Deutschland hätte man gefroren schon nach dem zweiten Tag. Aber das war einfach ihre Philosophie, und auch wenn man nicht das übernommen hat, wurde das auch in die Gesellschaft so ein bisschen, so solche Gedanken kamen. Und Menschen, die diese Gedanken haben, könnten es sehr gut in die Gemeinde mitgebracht haben. Und so sehen wir, wie Paulus vorhin sagte, er sagte, wir haben das Problem schon damals angesprochen, als wir da waren. Es ist nichts Neues. Das Problem ist einfach, dass die Menschen reinkommen und diese haben diese Denkweise, und die, anstatt diese Denkweise zu verwerfen, werden sie, ich nenne es mal, verchristlicht. Nach dem Motto, Christus wollte auch, dass wir frei sind. Wir brauchen nicht diese Dinge sind irdisch, wir sind nicht irdisch, wir sind geistlich. Alles Irdische vergeht. Konzentrieren wir uns mal auf das Geistliche. Seht ihr, wie diese Denkweisen sich vermengen können? Und da ja auch Jesus gesagt hatte, wir sollen großzügig sein, teilen, barmherzig sein, dass jemand, der diese Denkweise hat und dann keine Arbeit hat, davon profitiert, dass die Menschen in der Gemeinde so großzügig sind. Und so ist es immer wieder eine Gefahr, dass eine Denkweise, die in der Gesellschaft vorherrscht, ist, auch in die Gemeinde einschließt, auch heute. Da werde ich nachher mehr dazu sagen. So war es für Paulus wichtig, auch als er da war, diese Denkweise zu ändern. Und das hatte er auch getan, das hat er gesagt. Und so wiederholte er im Grunde genommen das, was er schon da gesagt hatte, als er da war. Das sind jetzt einige Monate inzwischen, weniger als ein Jahr, mehr würde ich tippen. Er sagt Folgendes. Ihr wisst doch, wie ihr euch verhalten müsst, um unserem Beispiel zu folgen. Wir haben, als wir bei euch waren, kein ungeordnetes Leben geführt. Wir haben auch nie bei jemandem gegessen, ohne ihnen etwas dafür zu geben. Tag und Nacht haben wir für unseren Lebensunterhalt gearbeitet. Wir haben uns abgemüht und keine Anstrengung gescheut, um nun ja zu keinem Menschen von euch zur Last zu fallen. Nicht, dass wir kein Recht gehabt hätten, uns von euch unterstützen zu lassen, aber wir wollten euch ein Beispiel geben, dass ihr nachahmen könnt. Paulus sagt, wir hätten ein Recht gehabt, was von euch zu bekommen, aber wir haben dieses Recht nicht benutzt, nicht eingesetzt. Wir haben gearbeitet. Also er schaut erstmal an und sagte, waren wir so? Nein, wir haben extra gearbeitet, zusätzlich zu dem, was wir euch auch gelehrt und verkündet haben. Und dann wiederholt er ein Prinzip, was er schon damals gesagt hatte. Schon damals, als wir bei euch waren, haben wir euch den Grundsatz eingeschärft. Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Und jetzt müssen wir hören, dass einige von euch ein ungeordnetes Leben führen und sich herumtreiben, statt einer geregelten Arbeit nachzugehen. Wir fordern alle, die sich so verhalten, im Namen des Herrn Jesus Christus mit Nachdruck auf, Ordnung in ihr Leben zu bringen, indem sie eine Arbeit annehmen und sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Also, er hat gesagt, damals haben wir schon gesagt, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er nicht essen. Also will, wichtig, ja. Es geht um das Wollen. Manche können nicht, oder, ja. Aber gab einige, die nicht wollten. Und Paulus sagt, wie kann man das klar machen? Das ist eigentlich ganz klar. Im Grunde genommen sagt er, wenn jemand in der Gemeinde, also es ist ja das Interessante, es waren Christen, es waren nicht Leute, die von außen waren. Sie waren in der Gruppe. Er hat gesagt, wenn es welche bei euch gibt, die das tun, ich fordere mit Nacht, also man sieht, dass er ein bisschen fast die Geduld hier verliert. Denn er hat das schon angesprochen, als er da war. Und im ersten Brief hat er das auch schon angesprochen. Lesen wir mal. 1. Thessalonicher. Das ist der erste Brief. Das haben wir schon vor ein paar Monaten davor bekommen. Setzt es euch zum Ziel, ein geordnetes Leben zu führen, was zu seiner Zeit hieß, zu arbeiten, euch um eure eigenen Angelegenheiten zu kümmern und selbst für euren Lebensunterhalt zu sorgen. Wenn ihr das tut, und wir haben euch ja schon früher dazu aufgefordert, werden euch die, die nicht zur Gemeinde gehören, achten. Und ihr werdet niemandem zur Last fallen. Hier sehen wir zwei Gründe, die Paulus konkret nennt, warum das gar nicht geht. Erstens, du sollst möglichst keinem anderen zur Last fallen in der Gemeinde. Jeder hat genug von seiner eigenen Last. Vor allem da, wo sie so viel Widerstand hatten, wegen ihrem Glauben. Zweitens sagt er, Leute, die gar nicht zur Gemeinde gehören, die Außenstehende sind, denen gefällt es auch nicht, dass ihr da praktisch von der Gemeinde lebt. Und für Paulus war es schon wichtig, dass dieses Verhalten der Gemeinde ein Vorbild ist, auch für die Gesellschaft. Und das nächste Problem war eben, das sagt er, er sagt, im Grunde genommen kümmert ihr euch um eure eigenen Angelegenheiten, weil sie keine Arbeit hatten, hatten sie schon viel Zeit, um sich in die Angelegenheiten anderer zu mischen. Als Philosophen mit tollen Gedanken und so, haben sie gedacht, jetzt können wir denen sagen, wie das Leben geht. Ja? Dann haben die natürlich Zeit, die zu besuchen und zu sagen, hör mal zu, wenn du das und das und das machst, dann geht es dir besser. Oder erzähl mir mal von euren Problemen. Ja, seht ihr, wie das so ineinander kommt? Und da ist das Problem. Da sagt er auch selbst, wir ermahnen euch, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht. Er sagt, das Problem ist nicht nur die Leute, die unordentlich sind, sondern dass ihr sie duldet. Nicht einfach schlucken. Zurechtweisen. Das heißt, jemand ist auf dem falschen Weg und er muss wissen, wo der richtige Weg ist. Ja. Als ich da mich so mit diesem Thema auseinandergesetzt habe und habe mal gesehen, wie das damals, die Problematik damals und die Schwierigkeiten und was eigentlich die ganze Sache war, da habe ich gedacht, also wie passt das heute? Was ist, wäre heute ähnlich? Da würde man weniger, also diese Denkweise, dass, was die Philosophen damals hatten, kein Besitz, nichts, möglich nichts, das ist hier nicht so sehr vorherrschend. Zweitens gibt es auch Anlaufstellen für Menschen, die kein Geld haben. Nicht so, dass die verhungern müssen. Obwohl wir auch schon Leute hier immer wieder mal in der Woche an der Tür klingeln, die uns ihr Leid klagen und unbedingt Hilfe haben wollen. Und es gibt Menschen, die Hilfe brauchen, das ist keine Frage. Aber manchmal wird es wirklich zu bunt. Da habe ich einen jungen Mann, der kam vor ein paar Jahren, der brauchte Geld, weil seine Mutter gestorben ist und er musste den Grab pflegen und dafür gibt es kein Geld. Und okay, gehen wir mal zusammen hin, ich will mal den Grab sehen. Haben wir Zeit vereinbart, hat er abgesagt. Ein paar Wochen später habe ich seine Mutter getroffen. Das war Ja. Ja. das sind Außenstehende. Ich meine, hier ging es darum, dass Menschen in der Gemeinde es gemacht haben. Ich habe mich gefragt, wieso kann das so lange geduldet werden? Und dann habe ich gedacht, okay, eigentlich, was war besonders an dieser Gemeinde? Wofür hat Paulus sie gelobt? Er hat gelobt für ihre Standhaftigkeit gegenüber Verfolgung. Er hat sie gelobt für ihre Liebe zueinander und auch zu allen Menschen. Ich habe mich gefragt, könnte es da sein, dass eine Stärke wie eine Liebe zu Menschen in manchen Dingen eine Schwäche wird? Weil man so fürsorglich ist? Weil man immer das Beste in einem Menschen sehen will? Vielleicht haben sie gehofft durch ihre guten Werke und ihre Liebe, dass es dem begreifen würden. Ja, manche Menschen, die wirklich sehr liebevoll sind oder liebende Menschen sind, tun sich schwer, Nein zu sagen. Das könnte sein. Ich kann sagen, wenn wir heute das Gebot der Liebe ernst nehmen, dann ist das gut. Das sollten wir auch. Dass wir jedem mit Gnade und einer Fürsorge begegnen sollen. Wir sind ja Geschwister, wir sind in einer Familie. Ich will, dass wir aus Gemeinde auf die Fahne schreiben, jeder, hier, der hier kommt, soll geliebt und angenommen sein. Aber da sind zwei Gefahren damit verbunden. Erstens, es gibt Menschen in dieser Welt, die in einer Sache sehr gut sind. Das Nehmen. Sie nehmen alles, was du gibst, nehmen sie gerne an, vor allem Zeit. Hast du Zeit, um das zu tun und dann Zeit nehmen. Aber es gibt andere Menschen, die auch gerne nehmen, und zwar Ohren. Jedem, der hören will, klagen sie ihr Leid an und so weiter. Und da kann man stundenlang hören, was dieser Mensch so erzählen will. Die nehmen, das ist ein Nehmen. Sie sind nicht daran interessiert, zu hören, wie es dir geht. Sondern die wollen nur ihre Sachen klein. Das ist ein Nehmen, kein Geben. Denn wenn wir einander lieben, das erste Wort, habt ihr es gehört? Einander. Das heißt, es muss ein gegenseitiges sein. Und nicht einseitig. Das ist das erste Problem. Diese Menschen gibt es. Und dann gibt es Menschen, die das ausnutzen. Paulus hat eigentlich klar, auf der einen Seite, ein jeder trage die Lasten des anderen. Ja, gut, aber dann sagt er drei Verse später, ein jeder wird seine eigene Bürde auch tragen. Das heißt, jeder kann nicht, du kannst nicht verlangen, dass jemand anders deine Last trägt. Sondern jeder muss auch seine eigene Bürde tragen, vor Gott vor allem. Und die andere Sache ist einfach, dass wir da in die Gefahr kommen, dass wir Dinge dulden, die nicht in Ordnung sind. Wenn Leute nehmen und nehmen und nehmen, wir versuchen geduldig zu sein und Dinge sind nicht in Ordnung und wir wollen geduldig sein und sie lieben, aber wir setzen keine Grenzen und lassen die Menschen nicht erfahren, dass die Wahrheit auch nicht so lieb ist manchmal. So musste Paulus ihnen sagen, diese so liebende Gemeinde, die so ein Vorbild war in ihrer Liebe, mussten der Folgendes sagen. Ihr anderen, also die das Problem nicht haben, liebe Geschwister, werdet nicht müde, das zu tun, was gut und richtig ist. Wenn jemand aber nicht auf das hört, was wir in diesem Brief schreiben, dann merkt ihn euch und habt keinen Umgang mit ihm, damit ihm bewusst wird, wie beschämend sein Verhalten ist. Betrachtet ihn aber nicht als seinen Feind, sondern weist ihn wie einen Bruder zurecht. Für Paulus war es klar, es muss irgendwie Konsequenzen geben, damit er versteht. Es gibt diese Gedanken des Ausgeschlossen von der Gemeinschaft. In diesem Fall, also da ist in einer Stelle, wo man ihn wie ein Heide, wo man ganz meiden. Hier ist es nicht der Fall, weil er sagt, ihr weist ihn zurecht wie ein Bruder. Aber es gab offensichtlich Zeiten, wo er sagte, er darf nicht dabei sein. Und ich gehe davon aus, dass es Zeiten gab, wo die Menschen zusammen waren, um zu essen oder Gemeinschaft zu haben, wo auch Essen gab. Und er darf nicht dabei sein, weil er immer dann sein Essen, seinen Mund vollstopft. Er sagt, es geht nicht. Er muss, manche Menschen müssen diese Konsequenzen spüren. Manchmal ist auch bei Liebe hart, Härte angebracht. Und was Paulus wichtig ist, ist eben auch in Vers 13, dass wir uns nicht von anderen bestimmen lassen und weiterhin das Gute tun. Wenn wir das Gute und Richtige tun wollen, dann werden wir manchmal enttäuscht. Aber es darf uns nicht davon abbringen, weiterhin das Gute zu tun und das Richtige zu tun. Und noch eine letzte Sache, die ich am Anfang angesprochen habe. Mir ist klar geworden, dass diese Menschen die Christen sind, die Geschwister sind. Paulus kennt sie. Also wenn ich das vorher das Lesen habe, ich habe gedacht, er kennt sie, aber er will sie nicht bloßstellen, weil er den Namen nennt. Er sagt einfach, ihr das macht, hör auf, so ungefähr. Sie haben ein Fehlverhalten, die auf eine Denkweise berufen hat. Das kam daher, dass sie eine Denkweise hatten, die von der Gesellschaft hineingebracht wurde. Sie hatten diese Denkweise, sie haben es mit in die Gemeinde gebracht und die haben es behalten. Auch nachdem sie Gottes Kinder geworden sind. Und es kann sein, dass sie vielleicht zuerst es abgelegt haben, aber dann von anderen gehört haben. Und wisst ihr, es ist heute nicht anders. Wir werden von allen Seiten praktisch mit Botschaften bombardiert. Ja, du kannst es nicht meiden, du brauchst nur ein Auto zu steigen, da kommen die ersten Botschaften. Das hat mich so aufgeregt, als Mediamarkt diese überall auf der Stadt diese Plakate hingehängt hatte, Geiz ist geil. Ja, hallo, seit wann ist Geiz geil? Geiz ist, ja, das ist eine Sünde. Und da haben wir immer wieder Botschaften, die auf uns kommen. Botschaften von überall, die in der Kultur gegenwärtig sind. Als wir aufwachsen, da kommen auch von den Eltern, dann von den Freunden und dann von den Lehrern. Und wir müssen, ob wir in der Gemeinde aufwachsen, ob wir außerhalb der Gemeinde aufwachsen, erst als Erwachsene dazukommen. Müssen wir immer wieder hinterfragen, was das, was ich glaube, was ich denke, ist das wirklich, entspricht das wirklich der Wahrheit, die wir in Jesus kennen? Damals war wirklich dieser Kontrast krasser. Das war da wirklich, also die Menschen, die in die Tempel gegangen sind und heidnische Götzen angebetet haben, da war wirklich ein großer Unterschied. Heute ist es manchmal nicht so klar. Und so kann sich Dinge einschleichen, die einfach nicht dem entsprechen, was Gott will. Wo Menschen denken, das ist doch okay, ganz okay, als Christ das zu tun. Aber das ist nicht so. Das beste Beispiel habe ich selbst erlebt, als ich aufgewachsen bin in den USA. Und erlebe, dass Menschen denken, es ist okay, wenn in einer Gemeinde nur Menschen europäischer Herkunft sein dürfen. Also sprich Weiße. Da gab es in Gemeinden, ganz klar, da gab es schwarze Gemeinden, da gab es weiße Gemeinden und die haben miteinander nicht gesprochen. Und gedacht, das wäre ganz okay. Das ist sogar Gott gewollt. Ja. Und Leute, die nicht von dort kommen, ja, wir schütteln den Kopf. Ja. Aber sie haben, das ist ja die Sache, das war in der Kultur und das haben sie einfach übernommen. Ja? haben die Aufgabe, immer wieder unsere Vorstellungen, unsere Ideen an der Schrift zu prüfen. Was will Gott eigentlich? Was ist wirklich von ihm und was ist Kultur? Immer wieder. Und wenn wir einfach dieses Gebet haben, diese Einstellung haben, Gott, ich will das, was du willst, dann wird das uns zeigen. Und wir denken an die Worte von Paulus. Er sagte, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ein bisschen kompliziert. Ja. Da habe ich das in einer anderen Übersetzung. So, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ja. Er sagt, die Erneuerung unseres Sinnes ist wichtig, das heißt der Denkweise. Wie wir denken, muss von Gott erneuert werden. Immer wieder, durch sein Wort, durch das, was er zu uns sagt, immer wieder dürfen wir überprüfen, stimmt das, was ich denke und glaube, mit dem überein, was Gott uns zeigt. Und die Sache ist, was interessant ist, ja, es kommt oft, wenn Leute einfach Fragen stellen. Du, ist das richtig, was du denkst? Ja? Und da ist es auch, kommt es auch so ein bisschen aus der Kultur damals, wo ich ein jüngerer Mensch war, da hat jemand das gefragt, einem älteren Menschen, ist das richtig so? Und da habe ich gesagt, oh wei, das hätte ich meinem Vater nie getan. Ja, das tut man doch nicht. Und dann hörte ich einen Vortrag, der einer sagte, weißt du, man soll nie Angst haben vor Fragen. Denn die Wahrheit hat keine Angst vor Fragen. Wenn die Wahrheit Wahrheit ist, wenn ich das, was ich glaube, der Wahrheit entspricht, dann wird die Frage das einfach bestätigen. Und wenn die Frage das nicht bestätigt, dann stimmt irgendwas irgendwo nicht. Und so ist es wichtig für mich, wenn ich eine Frage höre, das auch zu überprüfen. Natürlich ist es auch wichtig für den Fragesteller oder die Fragestellerin, zu überlegen, okay, warum stelle ich diese Frage? Will ich die Wahrheit wissen? Will ich die Wahrheit kennen? Das gehört dazu. Aber mir ist einfach wichtig, und das, glaube ich, zeigt sich hier, ist, dass wir die Aufgabe haben, als seine Kinder seinen Willen immer zu suchen. Immer. Und das hört nie auf. Das hört nie auf. Es wird nie da kommen, dass wir sagen, okay, ich habe den Level erreicht, reicht, jetzt kann ich mich zurücklehnen, ich habe die Wahrheit gepachtet. Also ich bin mindestens nicht dahin. Ja. Sucht seinen Willen. Sucht ihn und dann wirst du auch seinen Willen erkennen. In allem, was wir tun, haben wir diese Aufgabe. Sucht seinen Willen jeden Tag. Beten wir zusammen. Himmlischer Vater, großer Gott, ich lobe und preise dich, denn du bist uns entgegengekommen. Du hast uns dein Wort gegeben. Du hast uns gezeigt, wer du bist und was dir wichtig ist. Und Herr, ich bitte einfach, dass du uns immer wieder Gelegenheiten schenkst, uns selbst zu überprüfen, ob das, was wir glauben oder denken, wirklich stimmt. Und Herr, ich bitte dich, gib uns Kraft, um das Richtige zu tun, um zu lieben, obwohl diese Liebe ausgenutzt werden kann, um gnädig zu sein, obwohl Menschen das nicht verdienen, denn das ist die Gnade. Schenk uns Glauben, einen Glauben, der einfach völlig dich auf dich verlässt. Und schenke uns offene Ohren und Herzen und Augen in dieser Woche, jeden Tag. Amen. Ich lade alle ein. Wir dürfen noch die Gemeinschaft miteinander genießen. Eine Sache, die ich vergessen habe oder wir vergessen haben, ist nächsten Sonntag. Am nächsten Sonntag, das ist der 1. Juli, das heißt der erste Sonntag im Monat, wir haben wieder gemeinsames Essen. Also könnt ihr euch das vormerken, auch wenn nicht alle dabei sein werden, sind die, die da sind, eingeladen zum Essen. Ja? Sonst wünsche ich euch allen wirklich eine gesegnete Woche.
Und ich habe vergessen, dass ich habe das letzte Woche gesagt mit diesem Zettel, falls jemand noch das für mich ausfüllen will, was bedeutet die Gemeinde Christi für mich, mache ich in den Stadt.